Herr Professor Wolf, es gibt Menschen, die behaupten, wir lebten in spannenden Zeiten, was das Thema Reformen in der katholischen Kirche angeht. Geraten Sie als katholischer Theologe und Historiker seit der Wahl von Papst Franziskus auch in einen erhöhten Erregungszustand?
Eigentlich nicht. Wenn man 2000 Jahre Kirchengeschichte überblickt, sind Reformansätze in der Kurie eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das einzige Ungewöhnliche wäre, wenn eine Reform der Kurie, die tatsächlich von oben kommt, zu einem Erfolg geführt würde. Insofern, ja, nicht viel Neues, nicht wirklich Neues. Andererseits, natürlich, wenn über Reform nachgedacht wird, wenn Reformgedanken im Spiel sind, dann hat natürlich mein Fach, die Kirchengeschichte, auch eine höhere Chance, ins Gespräch mit reinzukommen. Denn reformare heißt ja vom Wort her zurückformen. Also einen Zustand möglicherweise wiederherstellen, den es in der Geschichte der Kirche schon mal gab. Und da kann mein Fach natürlich was tun. Insofern bin ich natürlich dann in der Hinsicht etwas wacher.
Haben Sie ein Verständnis für die Menschen, die so nicht dran gehen, sondern die eher sich wirklich eine Veränderung wünschen im Sinne einer Öffnung, im Sinne einer Liberalisierung auch, die bei Reform eher an sowas denken als an eine Wiederherstellung alter Formen?
Ja, das widerspricht sich genau nicht, sondern das, was jetzt so klingt, ist, ich habe sehr viel Verständnis für die Menschen, die sehnlichst eine Reform wünschen, denn im Grunde genommen drängt alles nach einer grundsätzlichen Reform der Kirche, und zwar an Haupt und Gliedern, also in der ganz klassischen Weise, weil nämlich, wenn wir die Situation der Kirche anschauen, von den Missbrauchsfällen über das absolute Versagen der Kurie in zentralen Punkten, dann ist eine Reform dringend notwendig, auch was die Frage der Zulassung der wiederverheiratet Geschiedenen zu den Sakramenten angeht. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Menschen eine dringende Reform brauchen. Nur eine Einrichtung wie die katholische Kirche, die kann man nur aus dem Geist der Tradition heraus formen. Und jetzt darf nicht so getan werden, ja, in der katholischen Kirche war ja alles immer schon so, wie es heute ist. Ganz im Gegenteil. Die Geschichte der Kirche bietet alternative Modelle. Und diese alternative Modelle können viel liberaler, viel demokratischer, viel pluriformer sein, als man das so auf den ersten Blick denkt.
Und als man glaubt.
Und als man glaubt, ja.
Und da machen wir mal gleich ein paar Beispiele. Sie haben ja jetzt kürzlich Anfang Januar 2015 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Krypta, unterdrückte Traditionen der Kirchengeschichte. Und da können wir vielleicht an ein, zwei Beispielen, könnten Sie das ausfalten. Beispielsweise gibt es im 12. Jahrhundert Äbtissinnen, die praktisch, man reibt sich die Augen und die Ohren, bischöfliche Vollmachten besessen haben sollen. Was hat es damit auf sich?
Also zuerst gibt es die nicht nur im 12. Jahrhundert. Die gibt es spätestens ab dem 12. Jahrhundert und die gibt es bis ins 19. Jahrhundert. Also über 700, 800 Jahre lang gibt es die. Die gibt es an ganz unterschiedlichen Orten in Europa, in ganz unterschiedlichen Abteien. Also es ist eine relativ breite Tradition, nicht irgend so eine Orchidee. Was hat es damit auf sich? Diese Äbtissinnen sehen erstmal aus wie ein Bischof. Manche haben sogar eine Mitra auf. Alle haben einen Stab, einen Ring, ein Brustkreuz und so ein Gewand an, das so aussieht wie ein Rauchmantel. Also, die sehen aus wie ein Bischof und sie tun das, was ein Bischof tut. Sie setzen Pfarrer ein und ab, sie überprüfen die Eignung von Pfarrern, ob die fürs geistliche Amt taugen. Sie sitzen dem Ehegericht vor, sie dispensieren von irgendwelchen Ehehindernissen der Blutsverwandtschaft oder anderem. Sie verbieten gefährliche Bücher, sie erlassen Katechismen. Sie machen all das, was ein Bischof auf der Ebene der Verwaltung macht. Und jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, warum gibt es solche Äbtissinnen heute nicht mehr? Oder andersrum, warum konnten diese Äbtissinnen das tun, was eigentlich einem Bischof zukommt? Darauf gibt es zwei Antworten. Die eine heißt, naja, was macht ein Bischof zum Bischof? Es ist seine Weihe. Also, es gibt eine Äbtissinnenweihe. Wenn man die anguckt, ist die sehr, sehr nahe an der Bischofsweihe dran. Sodass mein Lehrer Rudolf Reinhardt formuliert hat, ja, das sei eine kleine Bischofsweihe gewesen. Also wären Frauen mit einer kleinen Bischofsweihe versehen worden. Wenn das stimmt, könnte man daraus diese Kompetenzen ableiten. Das Einzige, was diese Äbtissinnen nicht tun, sie feiern nicht die Heilige Messe und sie weihen selber nicht Priester oder Diakone oder sowas. Jetzt wurde aber in der Forschung ganz massiv bestritten, dass diese Äbtissinnenweihe überhaupt eine Weihe sei, sondern eben nur eine Benediktion. Ich bin da skeptisch und die Frage ist auch noch nicht eindeutig beantwortet. Jetzt können wir aber ein zweites Beispiel nehmen. Es gibt in der Reichskirche, also in der Kirche im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation von 1448 bis 1803 durchaus Fürstbischöfe, die nie eine Bischofsweihe hatten, nie, die vielleicht nicht mal zum Diakon geweiht waren und die, obwohl sie keine Weihe hatten, diese Jurisdiktionsvollmachten, die wir gerade auch bei den Äbtissinnen gesehen haben, selbstverständlich ausgeübt haben. Das heißt, andersrum, selbst Menschen, die keine höhere Weihe haben, Männer und Frauen, konnten bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil die Jurisdiktionsvollmacht eines Bischofs ausüben. Und erst das Zweite Vatikanische Konzil bindet alle Vollmacht in der Kirche an die Weihe. Also über Jahrhunderte hinweg üben Laien, in Anführungszeichen, Männer und Frauen, die keine höhere Weihe haben, bischöfliche Vollmachten aus. Ausnahme, das, was aus dem Weihesakrament hervorgeht, nämlich selber zu weihen und die Eucharistie zu feiern. Wenn sie diese Möglichkeit wieder eröffnen, dann sind wir in einem ganz anderen Spiel. Dann können nämlich Frauen theoretisch Kardinälinnen werden. Frauen können römische Kongregationen leiten. Laien können bischöfliche Jurisdiktionsvollmacht wahrnehmen. Und übrigens, nochmal zurück zur Weihe. Man fragt sich, warum 1970 im Gefolge der Reform, der Liturgiereform des Zweiten Vatikanums, warum alle Elemente aus der Äbtissinnenweihe, die irgendwie an die Bischofsweihe erinnert haben, warum alle Elemente getilgt worden sind, erst 1970. Also, die sollen keinen Ring mehr haben, keinen Stab mehr haben, die sollen auch keine Handauflegung haben, weil Handauflegung, das riecht nach Weihe.
Es gibt ein zweites eindrucksvolles Beispiel, jedenfalls für mich, das ist die Vergebung der Sünden sozusagen, stand auf zwei Säulen in einer gewissen Epoche der Kirchengeschichte. Wir kennen die Vergebung durch die Beichte, die auch an das Weiheamt gebunden ist, also von einem ordinierten Pfarrer erfolgt. Und daneben gab es aber auch über das Mönchtum in Irland die Vergebung durch Mönche, die keine Priester waren, weil sie asketisch spirituelle Menschen waren. Und das gab es parallel.
Also zunächst mal gab es überhaupt keine Beichte, sondern in der alten Kirche gibt es zunächst mal die öffentliche Exkommunikation, also den öffentlichen Ausschluss eines Sünders aus der Gemeinschaft, das geschieht öffentlich im Gottesdienst. Und über einen langen, mindestens ein Jahr dauernden Prozess wird man dann öffentlich nach Ableistung bestimmter Bußvorschriften sukzessive wieder in die Kirche aufgenommen. Problem ist, das kann man genau einmal machen. Ein einziges Mal, ein zweites Mal, ein drittes Mal geht nicht. Führt dazu, dass man das natürlich in der Regel erst benutzt, kurz vorm Tod. Schwierig wird es nur dann, wenn man wieder gesund wird. Jetzt habe ich keine Chance mehr, das Bußsakrament zu verwenden. Das ist der Ansatzpunkt der frommen Frauen und frommen Männer in Irland. Die sagen, die Gnade der Sündenvergebung muss so oft gewährt werden, so oft sie die Menschen brauchen. Und weil man die Menschen kennt, weiß man, dass sie ständig eigentlich diese Gnade bedürfen. Und jetzt funktioniert das dort nicht in einem öffentlichen Verfahren, sondern in der Einzelbeichte. Die erfinden eigentlich die Einzelbeichte. Und es funktioniert vor allem dadurch, dass die Sünder zu besonders strengen Mönchen und Nonnen, Äbtissinnen und Äbten gehen, die Christus so radikal nachfolgen, dass sie durch die Radikalität ihrer Christusnachfolge, durch Fasten und Gebet, sich einen Thesaurus, einen Gnadenschatz selber anhäufen, den sie anderen, weil sie ihn selber für sich gar nicht brauchen, weitergeben können. Das heißt, die Kompetenz zur Sündenvergebung erwirbt man nicht objektiv durch eine Weihe und der Priester, egal wie der lebt, hat die immer und kann immer die spenden, sondern die Kompetenz der Sündenvergebung, auch die Kompetenz zu wundern, erwirbt man durch die Radikalität der Nachfolge und das erwerben Männer und Frauen gleichermaßen. Und das sind vor allem eben Mönche und Nonnen, die sich dieser Radikalität der Nachfolge verschreiben. Ganz interessant übrigens, dasselbe Konzept bei Martin von Tours. Martin von Tours ist zunächst mal ein Laie und ein Mönch. Und Sulpicius Severus beschreibt, Martin von Tours konnte durch sein Fasten und sein Beten, durch die Intensität seiner Nachfolge, Sünden vergeben und sogar Wunder tun, ja, Tote auferwecken. Und dann kommt's. Martin wird ja dann zum Bischof gewählt. Und Sulpicius schreibt, in dem Moment, wo er die Bischofsweihe erhalten hat, war's mit seiner Wunderkraft und seiner Vollmacht vorbei. Weil Sulpicius sagt, die Qualität der Nachfolge ist das entscheidende Kriterium. Nicht die Objektivität einer Weihe. Mir geht es eigentlich nur darum zu sagen, vielleicht tut es gut zu merken, dass die ganze Diskussion ums Amt viel zu eng geführt ist und dass die Rolle des dritten Standes in der Kirche, der Mönche und der Nonnen, irgendwie zu marginalisiert ist, wenn man nicht zur Kenntnis nimmt, dass es in der Geschichte Strömungen gibt, die dieser Radikalität der Nachfolge einen sehr hohen Stellenwert einräumen. Ich möchte nur, dass man wenn man die Tradition befragt, man die ganze Breite der Tradition kennt und es nicht so eng wird. Denn katholisch heißt ja Katholon, gemäß des Ganzen, das ist so breit. Wenn es eng wird, wird es fundamentalistisch und dann kann es nicht mehr katholisch sein. Jedenfalls nicht aus historischer Perspektive.
Ja, dummerweise hat das Katholische den Ruf, eben eng zu sein mittlerweile. Das ist leider so.
Ja, was aber das Gegenteil von dem ist, was man merkt und sieht, wenn man in die Geschichte hineinblickt. Es gibt keinen Einheitskatholizismus in der Geschichte. Es gibt auch keinen unhistorisch feststehenden Katholizismus, sondern es gibt eine Pluriformität von Katholizismen, von Verwirklichungsformen des Katholischen, die auch miteinander um den rechten Weg ringen. Und es gibt immer wieder eine Entwicklung, weil die Kirche auf unterschiedliche Herausforderungen mit neuen Konzepten antwortet. Und das steht nicht still.
Nun haben Sie ja dieses Buch, vermute ich mal, mit diesen 10 Beispielen aus der Kirchengeschichte, wo Traditionen verloren gegangen sind oder auch unterdrückt wurden, sicherlich in Rom abgegeben. Vielleicht auch so, dass der Papst dieses Buch in die Hände bekommt?
Also es hat mich ein Kardinal gebeten, der mit dem Papst gut befreundet ist, für den Papst eine Widmung reinzuschreiben. Und er hat im Februar dieses Buch dem Papst übergeben.
So wie Sie den Papst wahrnehmen, wird ihn das mehr unter Druck setzen, was Sie da vorlegen, oder wird ihn das beflügeln?
Ich glaube, dass den Franziskus dann nichts unter Druck setzt. Er hat relativ klare Vorstellungen, was passieren soll. Er hat allerdings relativ große Schwierigkeiten, diese Dinge in der Kurie umzusetzen. In der Kurie gibt es relativ große Widerstände, was ich auch verstehe, natürlich. Man hat ja auch seine Rede am 22. Dezember gehört, wo der Papst ja seinen Mitarbeitern und den Kardinälen also wirklich den Spiegel brutal vorgehalten hat, also geistlicher Alzheimer und solche Dinge zu sagen. Das heißt, da wird deutlich, dass er da nicht richtig durchdringt. Und ich glaube, dass vielleicht eine solche Rede sich nicht nur nach innen richtet, also nicht nur als Beichtspiegel für die Kardinäle gedacht ist, sondern auch ein Ruf ist nach außen, dass er Unterstützung braucht, Unterstützung auf jede Weise im Sinne der Reformen, die er angehen will. Und ich meine, wenn in einer Institution wie der katholischen Kirche Reform funktionieren soll, dann funktioniert sie nur im Rahmen der Tradition. Und ich meine, was ich mache, ist eigentlich den Tisch der Tradition decken, ihn ganz decken, katholisch decken. Wenn dem Papst und anderen, die die Reform wollen, auch den ganz einfachen Gläubigen das Argumente in die Hand gibt, zu sagen, nee, es war eben nicht immer schon so, wie immer behauptet wird, sondern wir haben in unserer eigenen Tradition diese Möglichkeiten, dann funktioniert Reform besser.
Aber Herr Professor Wolf, meine Frage ist, Sie sind ja nun nicht der erste Kirchenhistoriker, den die katholische Kirche hervorgebracht hat. Das heißt, das, was Sie wissen, müsste eigentlich doch schon viel früher auch mal ventiliert worden sein, entdeckt worden sein. Und man hört davon nichts. Wie ist sowas denkbar? Wo sind all die Kirchengeschichtler, die die Akten studieren, die die Quellen studieren, die eigentlich wissen, was abgegangen ist in der Kirchengeschichte? Wieso kommen die nicht aus der Deckung?
Naja, also ich meine, bei diesem Buch ist es so anders als bei meinen anderen Büchern. Bei diesem Buch stehe ich eigentlich in fast jedem dieser 10 Beispiele auf den Schultern der Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen. Also was ich da mache, ich profitiere von dem, was viele in mühsamen Arbeiten herausgestellt haben. Nur was ich tue ist, ich gehe natürlich ein bestimmtes Risiko ein, indem ich versuche, diese Dinge erstmal verständlich, so verständlich wie es irgend möglich ist, darzustellen und sie ganz bewusst in den Kontext des Themas Reform zu stellen. Also deutlich zu machen, Kirchengeschichte, da geht es nicht darum, halt irgendwelche interessanten Dinge in der Vergangenheit zu kennen, sondern wenn ich einen Traditionsbegriff habe, wie wir ihn haben, dann muss man Kirchengeschichte dadurch spannend machen, dass man eben die Kirchengeschichte zu einem theologischen Erkenntnisort macht. Dass man sagt, du kannst in der Geschichte Dinge lernen, die dir heute helfen. Und ich glaube, das ist nun ganz bewusst der Versuch, der Kirchengeschichte eine neue wissenschaftstheoretische Bedeutung zu geben. Also nicht immer nur zu sagen, naja, wir müssen in dem, was die profane Geschichte macht, müssen wir dranbleiben. Das müssen wir natürlich. Wir müssen all die Turns, die vollziehen, müssen wir mitvollziehen. Nein, Kirchengeschichte ist ein theologisches Fach und Kirchengeschichte muss sich melden, wenn theologische Fragen diskutiert werden. Und das versuche ich in diesem Buch mal offensiv zu tun.
Wir müssen nachher noch natürlich auf Ihre Arbeit an den Indexbüchern kommen und auf Ihre Arbeit, was Eugenio Pacelli anbelangt. Aber ich würde jetzt gerne mal so ein bisschen zu den Wurzeln kommen. Wie es kam, dass Sie ein solches Interesse für Historie, für Geschichte entwickelt haben? Wer oder was hat das geweckt?
Das sind im Grunde zwei Dinge, beziehungsweise drei. Das eine ist, ich habe einen exzellenten Geschichtsunterricht am Poltinger Gymnasium in Ellwangen genossen. Die Lehrer, die ich dort hatte, haben mir deutlich gemacht, wie spannend Geschichte ist. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gab einfach in der Familie immer so alte Diskussionen. Ich komme ja aus einer bäuerlichen Familie. Ja, irgendeiner unserer Nachbarn hat uns im letzten Jahrhundert, indem er den Grenzstein verrückt hat, bestimmte Quadratmeter geklaut. Mein Onkel und mein Vater haben darüber immer wieder geredet und ich habe dann mich mal entschlossen, glaube mit 12 oder 13 der Sache jetzt mal auf den Grund zu gehen, weil mein Geschichtslehrer mir sagte, ja, in Württemberg hat man im 19. Jahrhundert das Ganze auf der Ebene der Gemeinde im sogenannten Ruckgericht geklärt. Und dann war ich auf dem Rathaus und wollte die Ruckgerichtsakten sehen. Der Bürgermeister war etwas überrascht, hat mich aber dann auf den Dachboden geführt und ich habe die Ruckgerichtsprotokolle gefunden. Aber ein Problem, ich konnte es nicht lesen. Weil das war Sütterlin. Also bin ich nach Hause gegangen, habe meiner Großmutter gesagt, du, ich muss jetzt das Sütterlin lernen. Dann hat meine Großmutter mir Sütterlin beigebogen. Danach konnte ich nach einigen Wochen Sütterlin lesen, habe das Ruckgericht gelesen und tatsächlich gefunden, dass es eine Grenzsteinverrückung gab, dass man das aber rausgefunden hat und dass die Grenzsteine also immer noch richtig sitzen, weil man den Grenzstein zurückversetzt hat. Das war so das erste historische Arbeiten. Und dann kommt im Grunde genommen vielleicht das Wichtigste. In meiner Familie sprach niemand Latein. Ich tat mich im Gymnasium ein bisschen schwer. Und da gab es in dem Nachbarort Stödlen einen Pfarrer, der bei uns immer aushalf. Ich war Ministrant. Und der sagt, naja, wenn du Latein lernen willst, dann kommst halt vorbei. Da kam ich jede Woche bei ihm vorbei. Er brachte mir wirklich gut Latein bei. Aber was der hatte, war, er hatte eine Bibliothek. Und man geht in das Haus, in das Pfarrhaus rein. Und ich war total erschlagen. Überall standen Bücher. Und bei jeder Frage, die ich hatte, hatte der irgendwie in seiner Bibliothek irgendwas, was der rauszog. Und da habe ich gelernt, glaub das nicht, was in den Büchern steht, sondern prüf erst mal nach. Das heißt, ich musste irgendwas machen in der Schule zum Thema Aufklärung, also als Epoche. Dann gab der mir aus dem Brockhaus den entsprechenden Artikel und er gab mir den entsprechenden Artikel aus dem Lexikon für Theologie und Kirche. Und das habe ich mit 13 oder so gelesen. Und habe ich gedacht, das ist ja völlig unterschiedlich. Und dann kamen wir so rein, ja, warum schreibt der Autor so, was sind dessen Motive. Warum schreibt der Autor so? Ja, historische Kritik, Textkritik gelernt. Ja, sehr früh. Für mich ging da eine Welt auf. Kirche war für mich, ist für mich Bildung. Dieser Pfarrer war für mich, machte für mich ein Tor auf. Und als ich dann Theologie studierte, mich gegen ein historisches Studium, was meine Lehrer eigentlich eher favorisiert hätten, also musst Geschichte studieren, dann habe ich halt in Tübingen im zweiten Semester ein Seminar gemacht in Kirchengeschichte bei Rudolf Reinhardt über die Klostervogtei in Ellwangen. Und habe bei der Gelegenheit eine Theorie der Herkunft der Staufer, die gerade bei der großen Staufer-Ausstellung 77 aufgestellt worden war, quellenmäßig widerlegt. Und dann sagte Rudolf Reinhardt zu mir, naja, Sie müssen bei mir mal promovieren. Das heißt, ich habe mich eigentlich gegen die Geschichte entschieden und habe in der Theologie sofort wieder gemerkt, dass Kirchengeschichte mein Fach ist.
Aber warum Priester? Also man kann diese Studien ja auch verfolgen, möglicherweise mit dem gleichen Erfolg, das weiß ich jetzt nicht genau, ob sie überall dran gekommen wären, ohne Priester zu sein. Aber warum Priester in der katholischen Kirche?
Die wissenschaftliche Karriere war für mich überhaupt gar nie auf dem Schirm. Also ich bin katholisch sozialisiert. Ich habe diese positive Erfahrung von Kirche. Ich habe ja gerade diesen Pfarrer geschildert, der mir das Tor zur Bildung aufmacht. Ich bin Ministrant gewesen. Ich bin so ein Kind des Aufbruchs des Zweiten Vatikanums. In unserem Laden bewegt sich etwas. Ist ein toller Beruf. Ich habe sehr gute Priestergestalten erfahren. Und habe in Tübingen dann Theologie studiert in München und bin dann 6 Jahre in der Seelsorge gewesen. Ich habe ja nicht promoviert als Assistent irgendwo, auch nicht habilitiert, sondern das alles parallel zur Tätigkeit in der Seelsorge gemacht. Das möchte ich eigentlich gar nicht missen, ganz im Gegenteil. Es ist für mich immer noch eine wunderbare Erfahrung.
Das heißt, so eine Spannung hat es bei Ihnen nie gegeben, wo Sie selber nochmal mit sich in Diskussion treten mussten. Eigentlich wollte ich ja Pfarrer werden, um mit den Leuten zu sein, um die, ich sage jetzt mal, in Glauben und Leben zu begleiten. Jetzt beschäftige ich mich hauptsächlich mit Quellen und verstaubten Akten. Das ist kein Bruch für Sie oder das haben Sie nie als Bruch empfunden?
Jetzt habe ich nie als Bruch empfunden, weil ich natürlich auch während meiner Tätigkeit zum Beispiel als Professor in Frankfurt regelmäßig am Samstag in einer kleinen Pfarrei Gottesdienste gehalten habe, Seelsorge betrieben habe, Kinder getauft habe, die schon 5 Jahre alt waren und wo es Schwierigkeiten gab. Also ich bin immer eigentlich in diesem zweiten Feld genauso zu Hause geblieben wie in dem ersten. Nur, ich glaube nicht, dass die akademische Lehre nicht genauso eine immense seelsorgerliche Aufgabe hat. Nicht? Also ich meine, ich bilde Menschen aus, die als Religionslehrerinnen und Religionslehrer, als Pastoralreferentinnen und Referenten, als Priester in den Dienst gehen. Und da, glaube ich, muss man neben der wissenschaftlichen Kompetenz das andere durchaus mitbringen. Ich halte es zumindest für sehr hilfreich, für mich selber.
Sie haben in Tübingen und München Theologie und Philosophie studiert, sind dann 85 zum Priester geweiht worden, kamen dann als Vikar nach Stuttgart, Rechberghausen, haben dann 88 angefangen, eine Dissertation zu schreiben. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, einerseits Vikar zu sein, Kaplan, wie man in manchen Gegenden sagt, und andererseits sich noch wissenschaftlicher Studien zu widmen.
War auch nicht einfach, ist so. Also ich war ja dort Vikar und mein Pfarrer, der dort war, wurde dann Bischof in Lateinamerika, sodass ich dann schlagartig die vier Gemeinden allein hatte. Nein, es war eigentlich so, dass ich schon lange irgendwie so die Idee hatte, in dem gräflich-rechbergschen Archiv zu Donsdorf müssten interessante Dinge liegen, weil der Graf Rechberg im 19. Jahrhundert mit Mitgliedern der katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen in engem Kontakt stand. Da hatte ich schon mal hingeschrieben früher und habe mir eine Abfuhr geholt. Nun hatte ich aber das Glück, dass ich dann eben in der neuen Funktion und durch Beziehungen, die man natürlich dann als Kaplan, Vikar hat, einfach Zugang bekam zu dem gräflich-rechbergschen Archiv über einen sehr hilfsbereiten Stadtarchivar, Kreisarchivar in Göppingen. Und dort finde ich 250 Briefe von Johannes Evangelist Kuhn. Kuhn, der seinen ganzen Nachlass verbrannt hat, weil er gegen das Unfehlbarkeitsdogma war und weil er einen Inquisitionsprozess gegen sich am Laufen hatte. Damit hatte ich eigentlich durch einen Zufallsfund, wenn man so will, einen richtig fetten Quellenkorpus in der Hand. Und dann sagt mein Lehrer, aber über der Kuhn können Sie nicht schreiben, weil der Kuhn mit dem Inquisitionsprozess, da kommen Sie an die Akten nicht hin. Also jetzt habe ich einen Fund, aber der Doktorvater sagt, Inquisitionsprozess funktioniert nicht, weil die Akten sind zu. Und dann schrieb ich an Josef Ratzinger, den Präfekten der Glaubenskongregation, und kriegte keine Antwort, sondern mein Bischof kriegte eine Antwort, in der Ratzinger dem Bischof sagte, also eigentlich hätte der Vikar nicht selber schreiben sollen, sondern Bischof hätte schreiben müssen. Und die Akten seien halt nicht zugänglich. Und dann habe ich ein Modell entwickelt, wie man ohne, dass man die Akten im Original in Rom sieht, drumherum ein solches Verfahren rekonstruiert. Es geht im Grunde so, es wurden für die Mitglieder der Kongregation, für die Kardinäle und die Konsultoren, wurden im Geheimdruck die wichtigsten Dokumente vervielfältigt. Und normalerweise hätten die alle wieder zurückgeben müssen. Wenn aber jetzt ein solcher irgendwo Bischof wird oder eine andere Funktion kriegt, nimmt er oft die Akten mit. Und so habe ich halt in Europa rum die Akten gesucht und auch fast alle gefunden. Sodass ich, ohne dass ich die Gerichtsakten im Original sehen konnte, mit diesen Duplikaten meinen Prozess trotzdem rekonstruieren konnte. Und das führte dazu, dass Walter Kasper, der dann Bischof geworden war, diese Arbeit an Josef Ratzinger schickte. Dann habe ich mich inzwischen habilitiert, wurde Professor in Frankfurt und kriegte dann ein feierliches Schreiben von Ratzinger, der Präfekt der Glaubenskongregation, hat in Privataudienz bei seiner Heiligkeit Johannes Paul II. Und so weiter die Erlaubnis erwirkt, dass Hubert Wolf, Professor für Kirchengeschichte in Frankfurt, das Archiv der Inquisition benutzen darf. 92. Das war 6 Jahre, bevor dieses Archiv der Allgemeinforschung zugänglich wurde. So eine Sondergenehmigung hatten vielleicht 5, 6 Leute. Das war natürlich genial, weil das, gerade was die Indexforschung angeht, einfach unerhörte Möglichkeiten mir erschloss. Also erst hat er mich nicht reingelassen und dann hat er aber, ich ihm hoch anrechne bis heute, hat er gesagt, der hat das Ding rekonstruiert ohne mein Archiv, also kann ich ihn auch reinlassen. Das ist auch Josef Ratzinger.
Wir müssen mal auf diese Behörde zu sprechen kommen, auch auf das Archiv. Ja. Das Schlüsselwort ist ja der Index der verbotenen Bücher. Das ist ja auch so ein Schild, was man hochhält, wenn man sagt, wie verschroben eigentlich diese katholische Kirche ist. 1542 ging das los mit diesem Archiv und auch mit diesen Bemühungen, Bücher zu indizieren, also an der Veröffentlichung zu verhindern. Geschlossen wurde das dann 1967. Jetzt müssen wir da mal so ein bisschen tiefer reinsteigen. Die Arbeit in diesem Archiv, also der Leute, die dieses Archiv bestückt haben, war ja doch ein bisschen komplizierter, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Also da wurde ja nicht einfach ein Buch gelesen und das hat dann einen Stempel gekriegt, geht nicht, sondern offenbar haben da richtige Diskussionen stattgefunden.
Also zunächst mal ist so, natürlich hat man im Kopf, naja, was in Rom angezeigt ist, ist sowieso schon verboten. Das ist ja so die allgemeine Meinung.
Das heißt, vorausging immer eine Anzeige von jemandem von außerhalb.
Der oder sagt, von innerhalb.
Oder von innerhalb, da gibt es ein Buch, das ist nicht ganz koscher, guckt euch das mal an.
Also es muss eine Anzeige kommen und es ist eigentlich immer ganz wichtig, das rauszukriegen, was im Archiv nicht immer erhalten ist. Da muss man manchmal relativ lang suchen. Dann wird aber ein Verfahren in Gang gesetzt, das heißt, Erstmal wird dieses Buch, wenn es ein katholischer Autor ist, von mindestens 2 Konsultoren gelesen. Wenn es ein nicht katholischer ist, von mindestens 1. Und da werden schriftliche Gutachten gemacht. Und jetzt gibt es eben Fälle, wo das Ganze sehr problemlos jetzt durchläuft. Das heißt, die beiden Gutachter gucken das Buch an, sagen, es ist ein schlimmes Buch, die machen ein Votum, die Konsultoren machen eine Sitzung, sagen, es ist ein schlimmes Buch, die Kardinäle übernehmen das Votum und der Papst verbietet es. So läuft es vielleicht bei 50% der Fälle. Dann gibt es aber Fälle, wo ein Gutachter irgendwie ein vernichtendes Gutachten schreibt, zum Beispiel über Onkel Toms Hütte, ja? Also ein schreckliches Buch von einer protestantischen Autorin. Was kann man von einer Frau, die evangelisch ist, erwarten? Sowas steht im Gutachten. Sie verspritzt das typisch protestantische Gift, also Zeug. Und dann sieht so aus, als ob die ganze Sache ganz problemlos zu einem Buchverbot führt. Dann steht aber ein Kardinal auf und sagt, halt, halt, halt. Das, was der Gutachter schreibt, es gibt nicht wieder, was in dem Buch steht. Der hat nur seine Brille aufgesetzt, ein bisschen geblättert und ein paar so antiprotestantische Ressentiments rausgenommen. In dem Buch steht aber eigentlich was ganz anderes. Deshalb schlägt er vor, dass ein zweiter Gutachter beauftragt wird. Und der sagt dann, ja, eigentlich müssten wir dieses Buch für alle katholischen Schulen verbindlich empfehlen. Weil was wird da gesagt? Es wird gesagt, dass sogenannte Negersklaven Menschen sind. Und das sagen wir Katholiken immer schon. Und die Amerikaner, und dann kommt so eine Polemik gegen die USA, die tun immer so, als ob sie so fortschrittlich und liberal und Menschenrechte und so weiter hätten. Aber die lassen eine solche Sache zu. Handeln solche Menschen wie, halten solche Menschen wie Vieh. Deshalb wird dieses Buch nicht verboten. Und der setzt sich dann durch. Das heißt, sie haben einen differenzierten Prozess. Und jetzt ist so, bisher weiß man nur von Büchern, die verboten worden sind, dass die in Rom überhaupt verhandelt wurden, weil nur Verbote wurden im Index aufgenommen. Die ganzen Freisprüche wurden aber nicht publiziert. Und für uns ist das Spannendste natürlich, all die Fälle zu entdecken, von denen wir noch gar nicht wussten, dass es die gibt. Also, springen wir mal ins 20. Jahrhundert. Es gibt eine Akte Hitlers Mein Kampf. Hitlers Mein Kampf ist nicht verboten, aber es gibt eine richtig dicke, mit intensiver Auseinandersetzung darüber, ob man dieses Buch nicht verbieten muss. Und die Konsultoren und Gutachter sind, auch die Kardinäle sind eigentlich der Meinung, man muss es tun. Nur der Papst sagt am Schluss, die Lata sine die vertagt auf unbestimmte Zeit. Das heißt, die politische Entscheidung, Hitler zu indizieren, trifft er nicht. Während die inhaltliche völlig klar war, völlig klar. Jetzt kann man natürlich fragen, warum trifft er sie nicht? Vielleicht gilt der Satz des Römerbriefs 13, jede staatliche Obrigkeit kommt von Gott. Es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott kommt. Wer sich gegen die Obrigkeit auflehnt, lehnt sich gegen Gott auf. Hitler, ein katholisches Staatsoberhaupt, den kann man nicht verbieten. Während man gleichzeitig Rosenbergs Mythos des 20. Jahrhunderts, dieses zweite Buch, Schlüsselbuch der Nazis, 34 auf den Index setzt, weil das ist ja kein Staatsoberhaupt, sondern nur der Führer einer weltanschaulich gegnerischen Partei.
Wir kennen ja alle den Prozess aus dem Geschichtsunterricht oder auch vom Theater her, das Galileo Galilei. Ja. Der berühmte Satz ist ja, und sie dreht sich doch. Und wundern uns gleichzeitig, dass Galileo Galilei zwar also zurückziehen muss, dadurch also freigesprochen wird, während jemand wie Darwin sozusagen da durchmarschiert, ohne dass er indiziert wird. Wie ist das zu erklären?
Naja, also wir haben alle zunächst gedacht, wenn das Archiv aufgeht, gibt es ein Buch, das heißt Naturwissenschaft auf dem Index. Also wir werden alle Naturwissenschaftler finden und es wird ein tolles Buch werden. Jetzt muss man bei Galileo 2 Sachen unterscheiden. Es gibt nämlich 2 Prozesse. Einen frühen 1616 und diesen späteren. In dem frühen wird Galileo nicht verurteilt. Und er wird deshalb nicht verurteilt, weil der Kardinal Bellarmin, also der Chefinquisitor, ihm sagt, wenn du das Ganze nur als Hypothese vertrittst, nicht aber als Tatsachenbehauptung, kannst du es natürlich machen, weil... Es könnte ja sein, wenn man dein Modell nimmt, also die Parameter, dann könnte man die Sternenbahnen besser erklären als mit diesem aristotelisch-ptolemäischen Schalenmodell, was wahnsinnig kompliziert ist. Also die Sternenbahnen kannst du damit erklären, du darfst nur nicht sagen, dass es eine Tatsache ist. Denn wenn es eine Tatsache ist, dann irrt die Bibel. Weil es in der Bibel zum Beispiel im Buch Josua die Stelle gibt und die Sonne stand still im Tal von Gibeon. Also die Sonne stand still, also bewegt sich die Sonne. Wenn aber die Bibel dort irrt, dann irrt sie vielleicht anderswo. Verurteilt wird ein Theologe, Foscarini, der genau diesen Bezug zur Bibel herstellt. Der wird auf den Index gesetzt, Galileo nicht. Nur, dass der Galileo dann nachher etwas macht, ja, was auch ziemlich link ist, will ich mal sagen. Er schreibt nämlich ein Buch, das heißt Dialog der beiden Weltsysteme. Also, da sprechen zwei. Einer, der das heliozentrische System vertritt, Sonne im Mittelpunkt, die Erde bewegt sich mit genialen Argumenten. Und der andere, der das geozentrische System vertritt, Erde im Mittelpunkt, Sonne geht außen rum mit total dummen Argumenten. Ist völlig klar, was er macht. Aber er gibt das Buch dem Papst und der Papst gibt die Druckerlaubnis. Und dann sagt die Inquisition, wow, schrecklich. Und dann wird, das ist diese Abschwörung, die Galileo dann leisten muss. Darwin gibt es nicht, weil es keine Anzeige gibt. Und jetzt kann man mal fragen, es gibt fast keine Naturwissenschaftler auf dem Index. Weil welcher Naturwissenschaftler würde was anderes tun, als seine Position als Hypothese vertreten? Der wird doch nicht eine Tatsachenbehauptung aufstellen. Der wird sagen, die Hypothese zur Erklärung von dem und dem sieht so und so aus. Sie haben aber alle Pseudonaturwissenschaftler, wie wir sie heute nennen würden, alle, jeden Goldmacher, jeden Nekromanten, also der mit Leichen irgendwas macht, jeden Astrologen, alle die haben sie alle auf dem Index. Aber die ernsthafte Naturwissenschaft nicht. Und ein italienischer Kollege von mir hat die These aufgestellt, die Inquisition schützt die ernsthafte Naturwissenschaft dadurch, dass sie die unliebsame Konkurrenz dieser Goldmacher und Astronomen und Alchemisten, dass sie die auf den Index setzt. Ob es stimmt, weiß ich nicht.
Ein weiteres großes Forschungsgebiet ist ja Pius XII, wobei da muss man jetzt präzise sein, eigentlich nicht Pius XII, weil die Akten über Pius XII sind noch gar nicht freigegeben, also ab 1939, sondern seine Zeit als Nuntius, insbesondere in Deutschland, wo er ja sehr aktiv war. Was gibt es da für Erkenntnisse zu diesem Papst, der ja immer wieder in der Diskussion ist, weil ja immer wieder die Frage der Selig- bzw. Heiligsprechung angetextet wird? Und es gibt immer sozusagen Warnungen aus dem Judentum, das möglichst nicht zu machen. Und auch kritische Leute sagen, Vorsicht, 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 er hat geschwiegen zum Holocaust. Was kann man über diese Figur sagen, jetzt schon, ohne dass man eigentlich die Akten über sein Pontifikat hat?
Eugenio Pacelli war eben 12 Jahre Nuntius in Deutschland. Und zwar in einer ungeheuer spannenden Zeit. Er kommt 1917 hierher, ist die Endphase des Ersten Weltkriegs, wo er die Friedensinitiative von Papst Benedikt XV. Vortragen soll. Und er bleibt da bis 1929. Also die 12 entscheidenden Jahre, wo er außerhalb Roms geprägt wird, finden in Deutschland statt. Und jetzt muss man sich vorstellen, der Mann hat in der Zeit etwa 7000 Berichte, Nunziaturberichte nach Rom geschrieben. Manche sind eine halbe Seite, manche sind 50, 60, 100 Seiten. Und sie haben die Chance, alle Entwicklungsstufen dieser Berichte nachzuvollziehen. Und jetzt auch im Internet anzugucken, www.pacelli-edition.de. Wenn man da reinklickt, hat man schon mal die ersten 5, 6 Jahrgänge. Und wir können praktisch genau sehen, was schreibt er zunächst hin und wie bearbeitet er dann einen solchen Bericht, bevor er ihn an den Papst abschickt. Und es gibt eine ganz dichte Beschreibung für diese Person. So nah kommen sie an die Person nie mehr hin. Was passiert in München in der Räterepublik? Ja. Man redet immer vom Antikommunismus von Pius XII. Wenn man versteht, was da passiert ist in München, wie er beschreibt, dass die Typen reinkommen und ihm die Pistole an den Kopf halten, also die Spartakisten, dann merkt man, das ist nicht nur eine theoretische Auseinandersetzung mit der Ideologie des Marxismus, Leninismus, sondern dazu kommt diese ganz praktische Erfahrung der Angst, die bringen mich jetzt um. Und deshalb, wenn man die beiden Dinge liest und wenn man dann seine Texte liest über diese Kommunisten, dann versteht man diesen Antikommunismus. Man versteht ihn besser. Weil diese Erfahrungsebene, die haben versucht, mich umzubringen. Ich musste nach Rorschach in der Schweiz abhauen. Diese Erfahrungsebene, die hat man bisher so nicht gesehen. Und übrigens, bei Pius XI., Achille Ratti, der war Nuntius in Warschau und erlebt von 1917 bis 1919, was in der Ukraine nach der Oktoberrevolution mit Kirchen passiert, mit Nonnen passiert, mit Priestern passiert. Der hat auch diese schreckliche Erfahrung von Kommunismus. Und da kommen zwei zusammen, die das dann entscheidend prägt. Also insofern lernen wir ungeheuer viel über die Persönlichkeit von Pacelli, wie der tickt. Andererseits ein Römer, der natürlich sagt, naja, also in Deutschland, was kann man in Deutschland, dem Land der Reformation, dem Land Luthers und Kants, kann eigentlich ein römisch-katholischer Mensch nichts lernen. Das stimmt aber nicht. Also er ist zum Beispiel begeistert von den einfachen katholischen Gläubigen. Er schreibt immer wieder, also wenn man da eine Messe hält, erstens sind die alle pünktlich da, zweitens quatscht keiner während der Messe, die stehen alle zur selben Zeit auf, knien alle zu. Das wünscht er sich für Rom. Wenn man heute mal in eine italienische Messe geht, weiß man, dass es ein Jahrmarkt ist, aber so. Oder er ist begeistert von der deutschen Technik. Die Beschreibung dieses Benz, den er dann als Dienstwagen bekommt. Auf mehreren Seiten beschreibt er dem Kardinalstaatssekretär dieses Wunderwerk der deutschen Technik. Also der hat sogar einen Zigarrenanzünder, man stelle sich das vor, und einen elektrischen Anlasser, was er in Italien gar nicht kennt. Und er darf sich eine Sonderausstattung raussuchen. Und am Schluss schreibt er dann, dieses Fahrzeug, dieses Wunderwerk der deutschen Technik, ein Benz, er ist dem Stellvertreter des Stellvertreters Jesu Christi auf Erden in Deutschland wirklich würdig.
Das war der Werbeblock jetzt.
Das war der Werbeblock.
Das Tolle an dieser Seite, wo Sie ja schon einiges veröffentlichen von diesen Forschungen, ist ja, dass Sie die verschiedenen Phasen der Notizen sozusagen per Klick nachvollziehen können.
Ja, wenn Sie können im Grunde genau sehen, was schreibt er zunächst hin. Also 1917 trifft er den deutschen Kaiser Wilhelm II. Zum ersten Mal. Er steht ganz frisch da. Und dann schreibt er einfach hin, der deutsche Kaiser spinnt. Und dann streicht er es wieder durch. Er ist nicht mit sich im Lot. Eine komplexe Persönlichkeit. Schwieriger Charakter und so weiter. Und wir können jetzt praktisch, indem man das durchklickt, können wir die ganzen Entwicklungsstufen dieses Schreibens bis zu dem, was er dann abschickt, nachhalten. Also das heißt, zunächst schreibt er das hin, was er unmittelbar, wo er unmittelbaren Eindruck hat. Und dann sozusagen schaltet der Diplomat in ihm ein. Das kann man dem Papst so nicht schreiben. Man kann auch nicht schreiben, der deutsche Kaiser spinnt. Und das finde ich ganz spannend, weil man von diesen ersten Entwürfen her nah rankommt und auch von den Entwürfen, die sein Sekretär macht und die er bearbeitet. Wo man dann merkt, was schreibt der Sekretär, was übernimmt Pacelli und was streicht. Da kriegt man einen guten Eindruck von dem, wie er denkt. Insofern immense Arbeit, aber natürlich eine einmalige Quelle. Nicht nur für Pacelli, sondern auch für Deutschland. Weil er schreibt im Grunde jeden Tag mindestens einmal über Deutschland und nicht nur über Kirche, sondern halt eben auch zum Beispiel über das Berlin der goldenen 20er, über die Frage, welcher Tanz angemessen ist für einen katholischen Menschen. Also jedenfalls kein Tango, weil beim Tango, so schreibt er, werden die Formen der Frauen allzu sehr betont und die Geschlechter kommen sich viel zu nahe. Für ihn gibt es nur eine Möglichkeit, Menuett.
Sie haben ja bei Ihren Hinabsteigen in die Archive eine Akte gefunden, die dann auch zu einem Bestseller eigentlich geführt haben, nämlich Die Nonnen von Sant'Ambrogio. Die Geschichte spielt im 19. Jahrhundert und atmet diese ganze katholische, feuchtwarme, spirituelle, mystische Luft. Also, um das kurz zu sagen, leitende Klosterschwestern weben ein Netz aus Lügen. Es gibt einen versuchten Mord, es gibt Mord, es gibt Schwestern, die sich verehren lassen als Heilige, was ketzerisch ist. Es gibt einen Spiritual, der das mitmacht und das stützt, der sich auch vergeht an diesen Nonnen oder vergehen lässt. Und mit anderen, und genau dieser, der dann auch als Ketzer verurteilt wird, wird am Ende zu dem Architekten der Unfehlbarkeits, also ist ja unglaublich, des Unfehlbarkeitsdogmas von Pius IX. Haben Sie das selber gefunden, diesen Aktenpacken? Er war ja offenbar vollständig, oder haben das einer Ihrer Mitarbeiter getan?
Ich habe ihn selber gefunden und habe ihn auch gezielt gesucht, weil es ja dazu Gerüchte gab. Es gab eben seit dem Kulturkampf, also seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, in einer Zeitung stand einfach, eine Verwandte des deutschen Kaisers, eine Prinzessin Hohenzollern, ist von den Jesuiten in einem Kloster vergiftet worden. Das ist natürlich spannend, möchte man wissen. Und ja, ich habe den Akt selber gefunden. Und Akt, das sind 2 Meter. Also es ist keine so kleine Akte, sondern es sind 2 Meter Akten. Und ehrlich gesagt, ich habe auch im Vierteljahr nichts anderes getan, als erstmal die Akte durchzulesen. Das ist so eine Geschichte, man kann gar nicht aufhören, weil es immer nochmal neue Dinge gibt und nochmal neue. Und einen solch gut dokumentierten Gerichtsfall habe ich bisher noch nie gesehen, weil einfach die Inquisition macht Einzelverhöre. Die Nonnen werden einzeln befragt. Das heißt, sie haben 40 Aussagen zu ein und derselben Szene. Und wenn die Nonnen, die unmittelbar nachdem das Verfahren beginnt, auf verschiedene Klöster verteilt worden sind, Kontaktsperre, dass sie nicht miteinander reden können. Und sie sagen dann nach einem Dreivierteljahr, genau in denselben Worten fast, beschreiben sie ein und dieselbe Szene, würde ich sagen, kommen wir sehr, sehr nah ran. Der Fall ist wirklich ein Nugget, das ist ein Fund, den macht man einmal. Aber das Spannende ist halt wirklich, dass es nicht nur um die Story of Sex and Crime geht, um die geht es natürlich wahrscheinlich bei der Verfilmung, das soll ja verfilmt werden, geht es wahrscheinlich vor allem. Viel spannender ist diese theologische Ebene, aber auch die kirchenpolitische Ebene. 2 verschiedene Richtungen ringen in der Kirche um die Vorherrschaft. Und die ringen auch in Papst Pius IX. Es sind einerseits diese Neuscholastiker, Abgrenzung von der Welt, die Welt ist schlecht, die Kirche muss ins Ghetto, mit einem Hang zu einem übersteigerten Mystizismus. Also die Gottesmutter schreibt Briefe im Himmel und die materialisieren unter einem Gnadenbild und die Gottesmutter ordnet Morde an. Und auf der anderen Seite diese eher liberalen Menschen um Kardinal Hohenlohe, um die Benediktiner in St. Paul vor den Mauern, die sagen, nee, wir müssen die Moderne gerade reinholen. Darum geht es in dem Fall eigentlich. Und dann wird im Grunde der Beichtvater, Josef Gläutgen, einer der bedeutendsten Berater des Papstes im 19. Jahrhundert, der Spitzenmann der Neuscholastik, der wird ob formalem Heresin, wegen formaler Häresie verurteilt, weil er daran glaubt, dass die Gottesmutter Briefe schreibt mit Mord, weil er eine lebende Frau als Heilige verehrt. Also katholische Heilige sind eins, sie sind tot, nein, im Himmel, aber sie leben jedenfalls nicht mehr. Und jemand, der wegen formaler Häresie verurteilt ist, schreibt nachher die entscheidenden Passagen des Unfehlbarkeitsdogmas. Das muss man erstmal so stehen lassen. Man spürt aber, dass der Fall dann theologische und kirchenpolitische Brisanz hat. Und es ist schade, dass in der Rezeption diese Ebene vor der Story, natürlich die Story ist einfach, man kann sich das, was da passiert, von lesbischen Initiationsriten, Missbrauch von 12-jährigen Mädchen durch Äbtissinnen, Giftmorden und das kann man sich eigentlich alles gar nicht vorstellen. Verführung im Beichtstuhl, Bruch des Beichtgeheimnisses, Exorzismen, ja, es geht rundherum. Und natürlich vor allem Segen durch Zungenkuss. Als ich das gelesen hatte, habe ich gedacht, mein Latein verlässt mich irgendwie, aber tatsächlich. Also ist schade, dass diese Ebene dominiert und dass die eigentlich theologisch spannende Ebene ja in einer breiteren Rezeption natürlich zu kurz kommt.
Wenn man diese beiden Bücher, also Krypta und Die Nonne von Ambrogio, zusammennimmt, dann bekommt man so von außen so ein bisschen den Eindruck, dass das Bild, was wir heute von der katholischen Kirche als einer Papstkirche haben, was vorherrscht wenigstens, dass das so grundgelegt und vollendet wurde, ideologisch, theologisch im 19. Jahrhundert. Man könnte fast sagen, also ich sage das mal einfach so, das eigentlich dunkle Jahrhundert der Geschichte der katholischen Kirche hat nicht im Mittelalter stattgefunden, sondern im 19. Jahrhundert. Können Sie da zustimmen?
Ich würde auf jeden Fall zustimmen, dass die Wahrnehmung der katholischen Kirche als Papstkirche ein Produkt des 19. Jahrhunderts ist. Dass wir das vorher so nicht haben, definitiv nicht haben, sondern dass wir da eine wesentlich pluriformere Form des Katholischen haben. Ich meine, das Dogma der Unfehlbarkeit und das Dogma des Jurisdiktionsprimats, die sind halt erst 1870 verabschiedet und nicht vorher. Dass der Papst die Bischöfe ernennt, das ist eine Entwicklung. Nach 1870 wird erst 1917 im kirchlichen Gesetzbuch so festgeschrieben. Aber heute immer so getan, als ob das immer so war. Während eben früher in der alten Kirche es heißt, wer allen vorstehen soll, der soll von allen gewählt werden. Und ich glaube, ganz wichtig ist zu merken, die Kirche, wie sie uns heute entgegenkommt, ist die Gestalt, eine Gestalt des Katholizismus im 19. Jahrhundert, die ultramontane, neuscholastische. Und die anderen Verwirklichungsformen der Kirche sind unterdrückt worden. Und es ist an der Zeit, klarzumachen, dass katholisch umfassend ist.
Ein wunderbarer Bogen zum Beginn unseres Gesprächs und deswegen meine letzte Frage. Kürzlich hat Papst Franziskus angekündigt, er würde vielleicht noch 2-3 Jahre Papst sein und dann ins Haus des Vaters heimkehren, was immer das heißen mag. Ist er eigentlich gut beraten, wenn man sich vorstellt, wie dick dieses Brett der Reformen ist, was in der katholischen Kirche zu bohren ist, so eine Ankündigung zu machen?
Ich halte das für ganz falsch. Ich halte das definitiv für ganz falsch. Denn ich habe sehr hohen Respekt vor der Entscheidung von Benedikt XVI. In dieser Situation, in der er sich befand, die war nun wirklich sachlich aussichtslos, aber auch von seiner Gesundheit her äußerst schwierig. Aber Franziskus macht mir den Eindruck, naja, also pensionierte Päpste soll es jetzt künftig so geben wie pensionierte Oberstudienräte. Und das macht das Papstamt und auch seine eigene Amtszeit ungeheuer schwach. Denn ich glaube, dass er jetzt die Aufgabe hat und er muss sie wahrnehmen. Er muss sie wahrnehmen, solange er sie wahrnehmen kann. Und wenn er sie mal nicht mehr wahrnehmen können sollte, dann kann er immer noch entscheiden, so macht er doch die stark, die sagen, naja, den sitzen wir vollends aus. Denn es gibt natürlich Beharrungskräfte in der Kurie, die sagen werden, naja, wenn der jetzt sagt, 2 Jahre, kriegen wir noch hin. Dadurch, glaube ich, schwächt er seine eigene Position. Und ich glaube auch, dass er vielleicht das Papstamt beschädigt. Denn zum Papstamt gehört die Einmaligkeit. Also ich meine, der amerikanische Präsident ist der mächtigste Mann der Welt, aber es gibt ehemalige Präsidenten immer 4, 5, 6, 7. Also ich stelle mir vor, was das bedeuten würde, wenn es 4, 5, 6, 7 gewesene Päpste gäbe.
Wagen Sie eine Prognose, wie das Projekt Franziskus ausgeht?
Der Historiker ist kein Prophet. Ich glaube, er wird es sehr schwer haben. Und ich glaube, dass er massive Unterstützung aus der Weltkirche braucht. Deshalb Subsidiarität, deshalb Kompetenzen von Rom weggeben an die Ortskirchen. Denn dann könnten die Bischöfe nicht mehr sagen, naja, wir wollten ja, aber Rom tut nicht mit, wenn sie die Kompetenz selber hätten. Und das hat er ja mehrfach angekündigt, dass er das will. Aber wie gesagt, es gibt auch Überraschungen. Johannes der 23. hat die Überraschung des Zweiten Vatikanums auch hingekriegt. Warum sollte das Franziskus nicht gelingen?